Auch zu dieser letzten Abendversammlung unserer Bibelwoche sind alle ganz herzlich willkommen. Wir wollen mit Gebet noch beginnen. Erheben uns dazu. Zwei Verse wollte ich noch lesen, die uns auch sehr gut bekannt sind aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wunderbare Worte konnte der Apostel Paulus aussprechen. Und nicht nur aussprechen, er konnte das aus der Tiefe seines Herzens, aus Überzeugung, im festen Glauben und Vertrauen zu Gott ausrufen: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Und nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Liebe Geschwister, wir haben diese Tage viel vom Kampf, vom Sieg, von Niederlagen gehört. Und ich denke, es wäre schade, wenn wir das gehört haben und vielleicht dann in einer kurzen Zeit wieder vergessen haben. Möchte diese Betrachtung dieses Richterbuches uns doch in unser Herzen tief hineinfallen, dass wir es behalten könnten, dass wir es anwenden könnten und dass wir nicht nur vom Kampf gehört haben, gesprochen haben, sondern wenn die Stunde kommt für uns, dass wir auch ausrufen können: Wir haben den Lauf vollendet, wir haben so einen Kampf beendet und für uns liegt die Krone der Gerechtigkeit bereit. Möchte das uns eine Lehre sein, ein Ansporn sein in dem Kampf. Der Apostel Paulus wusste, wovon er redet. Er wusste ganz genau, was Kampf ist, was Kampf bedeutet und was alles damit verbunden ist. Und möchten wir auch jetzt in dieser Stunde noch darum bitten, dass der Herr uns hilft, dass all das, was wir gehört haben, uns anspornen könnten zu diesem guten Glaubenskampf, dass wir auch einst die Krone der Gerechtigkeit von Gott bekommen können, wenn wir am Ziele sein werden. Ihm die Ehre dafür. Amen. Wer möchte noch beten?
Einen gesegneten Abend. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Das ist unsere letzte Zusammenkunft in dieser Bibelwoche. Ich habe mich sehr gefreut, auch über euch Kinder. Ihr wart auch dabei, nicht nur mit dem Körper, sondern habt mitgedacht. Und für alle, die gebetet haben, vielen Dank. Sie haben gebetet, der Herr hat erhört. Jetzt geht es nur noch ums Umsetzen, oder? Das ist jetzt der größere Teil. Umzusetzen in die Praxis. Beten wir, dass der Herr uns immer wieder erinnert. Er redet, wenn wir die Schrift lesen. Er redet, aber wir sollen nicht vergessen. Lassen wir uns erinnern, vergessen wir nicht die Waffenrüstung. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Vergessen wir nicht den Dolch von Ehud, den kleinen Dolch mit den, das ist ein Bild für das Wort Gottes. Kleine Verse, auswendig gelernte Verse, die uns begleiten. Vergessen wir nicht, dass wir nicht meinen, jetzt haben wir mal einen Sieg und jetzt können wir uns ausruhen. Der Herr schenkt immer wieder innerlichen Frieden, aber wir dürfen nicht Urlaub machen vom Herrn. Das dürfen wir nicht. Wir sind bei Simson, Kapitel 14, angekommen. Wir wollen diese Kapitel uns noch zu Gemüte führen. Vers 1 in Kapitel 14. Es heißt hier, er ging hinauf und berichtete es seinen Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Und nun nehmt sie mir zur Frau. Der hat gesehen, seine Augen haben was gesehen, eine hübsche Philisterin. Jetzt will er eine Unbeschnittene heiraten. Ach, das ist auch oft ist es vorgekommen, dass junge Leute, die mit dem Herrn Jesus leben, und dann schauen sie sich nach der Welt um. Sie fischen im falschen Teich, wie einer gesagt hat. Ein Bruder hat mal gesagt, wenn du ein Kind des Teufels heiraten willst, rate mal, wer dein Schwiegervater wird. Habt ihr verstanden? Das ist der falsche Teich. Das ist die falsche Richtung. Der Herr weiß doch ganz genau, was wir brauchen und wen wir brauchen für unser Leben. Der Herr möchte uns doch so gerne helfen, gerade in dieser Frage der Partnerwahl. Das wäre ein eigenes Thema. Was hätte Simson alles vollbringen können für den Herrn, wenn er eine Frau gehabt hätte wie die Achsa, die Frau von Othniel, die ihn positiv motiviert? Er mit dieser übernatürlichen Kraft, mit dieser gewaltigen Begabung, sie mit ihrem Eifer für den Herrn und ihrer Hingabe, das wäre sehr gefährlich gewesen für die Philister dieser Welt. Aber seine nicht wiedergeborenen Frauen wurden das Geheimnis seines Falles, wie wir heute lesen werden. Vers 2, sein Vater und seine Mutter sagten zu ihm, ist unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen. Und Simson sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Ja, in deinen Augen. Die Augen schon wieder, die Augen des Simson. Wie unvernünftig. Jemand hat mal gesagt, du brauchst eine Bekehrte, eine Bewährte und eine Passende. Die war unbekehrt. Die war unbewährt, der kennt sie gar nicht. Ihr einziger Vorzug ist, dass sie hübsch ist. Aber wie lange wird sie hübsch sein? Und unpassend, gänzlich unpassend. Sie hat ganz andere Interessen. Nur der Herr weiß, wer zu uns passt. Nur er kennt die Zukunft. Aber Simson sagt, sie ist recht in meinen Augen. Bei Simson waren es die Frauen. Bei Jephtha war es die Ehre, bei Gideon war es das Geld, das Gold. Das sind drei große Versuchungen, in denen oft und oft Männer der Bibel gefallen sind. Diener, die eigentlich Gott dienen sollten und wollten, sind gefallen, entweder auf dem Gebiet des Geldes, auf dem Gebiet der eigenen Ehre oder auf dem Gebiet der Frauen. Oft und oft, lesen Sie die Bibel, studieren Sie die Geschichte, immer wieder sind diese Bereiche. Hiob hatte einen Bund geschlossen mit seinen Augen, dass er nicht hinblickt in die falsche Richtung und nicht mit falschen Blicken blickt. Pass gut auf deine Augen, Simson. Vers 4, sein Vater und seine Mutter wussten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Also, natürlich hatten die Eltern von Simson recht, er sollte keine Philisterin heiraten. Es war strengstens gegen das Gebot des Herrn. Aber in welchem Sinn war es dann vom Herrn? Es steht ja hier, es war von dem Herrn. Ja, in dem Sinn war es von dem Herrn, dass der Herr es zugelassen hat. Dass der Herr hat nicht aktiv eingegriffen, er hat ihn laufen lassen. Der Herr hat gewusst, warum. Hier hat er es zugelassen, er hat es nicht vorherbestimmt. Oh nein, Gott bestimmt doch nicht unsere Sünden vorher. Wie schrecklich der Gedanke. Aber er hat es zugelassen. Er hat diesen verkehrten Weg gesehen. Er war traurig über Simsons verkehrten Weg. Aber er hat es zugelassen. Und er hat aus den Fehlern Simsons sich doch noch einen Profit geschlagen, einen Gewinn geschlagen, einen Sieg gegen die Philister. Einen Anlass hier, um gegen die Philister vorzugehen. Also Simson hat einen Weg eingeschlagen hier, der ihn schlussendlich zu Fall brachte. Und Gott hat diesen schlechten Weg Simsons, den er eingeschlagen hat, dennoch verwendet. In seiner Gnade hat Gott es so gebraucht, Gott so verwendet. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Ich staune immer wieder über Gott. Der verwendet unsere Erfolge zu seiner Herrlichkeit und er tut alles Mögliche, auch unsere falschen Wege, so zu führen, dass er irgendwie doch noch einen Gewinn davon hat. Und hier ist es geschehen bei Simson. Obwohl er falsche Wege ging, hat der Herr ihn gebraucht. In jener Zeit herrschten die Philister über Israel. Vers 5. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab und als sie an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da brüllte ein junger Löwe ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, ohne irgendetwas in seiner Hand. Und er berichtete seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war recht in den Augen Simsons. Und er kehrte nach einiger Zeit zurück, um sie zu nehmen. Und er bog ab, um das Aas des Löwen zu besehen. Und siehe, ein Bienenschwarm war im Körper des Löwen und Honig. Simson hat hier also in der Kraft des Herrn einen Sieg über den Löwen errungen. Das war in Ordnung. Das war in der Kraft des Geistes Gottes. Der Herr hat ihm die Kraft gegeben, der Geist des Herrn geriet über ihn. Aber das Zweite, dass er dann wieder hingeht zu der Leiche, zu dem Aas des Löwen, das war ein großer Fehler. Er als Nazirer durfte ohnehin sich nicht verunreinigen. Er durfte nichts Unreines anrühren. Er durfte keinen Kadaver anrühren. Und er geht dahin zu dem Aas des Löwen. Und dann sieht er, da waren Bienen und haben da inzwischen Honig in den Körper des, haben also das verwendet. Ein Bienenschwarm war im Körper des Löwen und Honig. Und er löste ihn heraus in seine Handflächen und ging und aß ihm gehen. Er hat die Honigwaben rausgenommen. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen und sie aßen. Wenn die gewusst hätten, woher der Honig kommt, die hätten ihn schnell wieder ausgespuckt. Nun, erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgenommen hatte. Er hat sich also schon wieder verunreinigt, hätte er gar nicht tun dürfen, dieser Geweihte Gottes. Sein Vater ging zu der Frau hinab, Vers 10. Sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson machte dort ein Festmahl. denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Und es geschah, als sie ihn sahen, nahmen sie 30 Brautbegleiter, die sollten um ihn sein. Und Simson sagte zu ihnen, kommt, ich will euch ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr es mir in den 7 Tagen des Festmahles löst und kundtut, gebe ich euch 30 Hemden und 30 Feierkleider. Also hier ist ein Hochzeitsfest. Und es war oft Sitte so im Orient bei einem Fest, dass man wie so, da gab es so Spiele und da gab es Rätsel. Und hier nimmt er die Gelegenheit wahr und sagt, na, ich werde euch ein Rätsel aufgeben. Vers 13, wenn ihr es mir nicht kundzutun vermögt, gebt ihr mir 30 Hemden und 30 Feierkleider. Und sie sagten zu ihm, gib dein Rätsel auf, wir wollen hören. Und er sagte zu ihnen, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Also der Simson dachte an diesen Löwen, der Fresser ist der Löwe, er dachte an den Löwen, er dachte an den Honig im Aas des Löwen. Und dann hat er dieses gesagt, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Das war ein interessantes Geheimnis. Die Philister haben da überlegt und gerätselt, was ist das für ein Geheimnis? Ja. Man macht sich überhaupt Gedanken über dieses Rätsel und hier steckt mehr drinnen, als man denkt. Dieser Spruch hier, der hat eine doppelte Bedeutung, auch für uns. Hier ist ein unreines Tier, ein Löwe, der bringt etwas Reines hervor, Honig. Und der ist gut, sagt die Bibel. Honig ist gut und süß. Also ganz entgegen seiner Natur. Er ist ein Fresser, aber er tut das Gegenteil. Er gibt etwas, er gibt Honig, er gibt etwas Süßes hervor. Und was ist das für ein Geheimnis? Wenn wir mal, dürfen wir jetzt ein bisschen das anwenden auf uns? Wie ist das mit uns Menschen? Von Natur aus, was waren wir von Natur aus? Gewalt, der eine war gewalttätig, der andere war auf Zerstörung aus, der dritte war irgendwie auf Raub aus oder egoistisch und alles für sich und für sich, an sich reizen und geizig und gierig. So waren wir alle, irgendwie wie dieser Fresser, wie dieser Löwe. Und da kommt eine Kraft und macht aus einem Fresser einen, der etwas Süßes, Liebliches hervorbringt. Welche Kraft, welches Geheimnis steckt dahinter, dass aus einem Fresser einer wird, von dem was Süßes hervorgeht, was Liebliches? Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für eine Macht? Ich denke an einen Bruder, er hat mal erzählt, wie er sich bekehrt hat. Er war ein Schlägertyp, so richtig, er war auch ein starker Mann. Und er hat sich bekehrt zu Christus und er ließ sich taufen. Und der Herr veränderte sein Wesen. Er war so ein Boxer und Schläger. Und der Herr veränderte ganz sein Wesen. Er wurde ein sanfter Mann. Und er sagte, als ich mich taufen ließ, kam der orthodoxe Priester und seine Kollegen und wollten die Taufe hindern. Die haben sich so geärgert, dass ich mich bekehrt habe. Und da war die Taufe am See. Und dann stehen sie da drüben und spotten und stören. Und da stand er im Wasser, der sich jetzt taufen ließ. Und er sagt, Herr Jesus, halte mich fest, dass ich nicht rübergehe und in eine runterhau. Der hätte können, die hätten gar keine Chance gehabt gegen ihn. Aber er bleibt ganz sanft. Lässt sich verspotten und Liebliches kommt aus seinem Munde. Wie oft ist das geschehen in der Geschichte, dass aus einem Fresser ein Lieblicher wird, ein Freigebiger, ein Mensch, von dem Süßes aus dem Munde kommt. Was ist das für eine Macht? Das ist die Macht des Heiligen Geistes. Das ist diese übernatürliche Macht, von der ich heute Morgen gesprochen habe. Die übernatürliche Macht des Heiligen Geistes macht aus wilden, unreinen, menschlichen Egoisten, süße, liebliche Menschen, die an die anderen denken. und die anderen nähren. Das ist die übernatürliche, das übernatürliche Wirken Gottes. Genau das, was die Menschen brauchen. Genau das, was die Menschen sehen müssen von unserem Wesen. Ja, das ist das Rätsel. Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Und sie vermochten ihm das Rätsel nicht kundzutun, heißt es, 3 Tage lang. Vers 15, und es geschah am 7. Tag, manche Bibeln haben hier am 4. Tag, hier ist möglicherweise ein Textfehler. Vielleicht haben sie in der Fußnote am 4. Tag stehen, so oder so. Am 4. Tag oder 7. Tag, da sagten sie zu der Frau Simsons, berede deinen Mann, dass er uns das Rätsel kundtue, sonst verbrennen wir dich und deines Vaters Haus mit Feuer. Habt ihr uns eingeladen, um uns aus unserem Besitz zu vertreiben? Ist es nicht so? Und Simsons Frau weinte an ihm und sagte, du hasst mich nur, du liebst mich nicht. Das Rätsel hast du den Söhnen meines Volkes aufgegeben und mir hast du es nicht kundgetan. Und er sagte zu ihr, sieh, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es nicht kundgetan. Und dir sollte ich es kundtun? Diese Philisterin wird unter Druck gesetzt von den Philistern. Und jetzt war bei ihr die Wahl, Simson oder die Philister. Und sie hat sich entschieden für die Philister. Warum? Sie war eine Philisterin und sie möchte nicht, dass ihr Haus verbrannt wird. Und jetzt möchte sie mit List herausfinden, was des Rätsels Lösung ist. Und sie weinte an ihm die 7 Tage, während sie das Festmahl hatten. Und es geschah am 7. Tag, da tat es ihr kund. Denn sie drängte ihn und sie tat das Rätsel den Söhnen ihres Volkes kund. Ja, sie weinte. Dieser Simson, der den Löwen geschlagen hat. Dieser Simson, der so widerstandsfähig war, so stark, er kann dem Drängen einer Frau kann er nicht widerstehen. Das war jetzt war es aufgedeckt, sein ganz schwacher Punkt. Vor dem Weinen einer Frau wird er ganz, ganz schwach. Das Bitten und die Tränen dieser schönen Frau lässt ihn alles vergessen. Gibt es das heute auch? Da vergisst man alle Prinzipien, nur wegen irgendwelchen Gefühlen zu irgendeinem Menschen, der so hübsch ist. Ich kenne einige Beispiele, das ist eine große Warnung für uns. Ich kenne einige Beispiele von Leuten. Ich denke an eine Schwester, die hat man gesehen, Händchen haltend mit einem jungen Mann gehen. Und da hat man sie gefragt, ja, sie hat sich verliebt. Ja, ist er gläubig? Nicht so ganz, aber er wird sicher bald gläubig werden. Wisst ihr, was geschehen ist? Der junge Mann hat sich bekehrt, aber man war sich nicht sicher, warum er sich bekehrt hat. Wegen dem Mädchen oder wegen was anderem. Ließ sich sogar taufen. Man war sich immer noch nicht sicher, wegen dem Mädchen oder wirklich wegen dem Herrn. Geschichte ging dann so weiter, als nachdem sie geheiratet hatten, kam er die ersten Male mit in die Versammlung. Nach ein paar Monaten kam er nicht mehr in die Versammlung. Nach weiterem Verlauf hat man festgestellt, er trinkt gerne. Das war ein Elend für die Schwester. Ein Elend. Und dann hat er noch geschimpft, dass sie in die Versammlung geht. Es wurde immer schlimmer. Es ging jahrelang dahin, so mit vielen Nöten. Und was das Ergebnis war, dass die Schwester auch nicht mehr in die Versammlung ging. Dann große Nöte. 2 Kinder wollen gar nichts wissen vom Herrn. Große, große Nöte. Die Schwester kommt nicht mehr in die Versammlung. Aber es war doch alles so schön. Der war so lieb und so nett und die Gefühle waren da und alles hat gut ausgeschaut. Und er wird sich ganz sicher bekehren, ja. Ja, wegen ihr hat er sich bekehrt. Es war keine Bekehrung. Es geschah am siebten Tag, da tat er ihr das Rätsel kund, denn sie drängte ihn. Sie tat das Rätsel den Söhnen ihres Volkes kund. Sie war durch und durch eine Philisterin geblieben. Auch wenn sie einen Juden geheiratet hat. Wenn man einen Juden geheiratet, wenn man einen gläubigen Mann heiratet, dadurch wird man nicht gläubig. Nicht wiedergeborenes Wesen bleibt nicht wiedergeborenes Wesen. Fleisch bleibt Fleisch. Jemand hat mal gesagt, wenn eine Maus in eine Keksdose fällt, dann bleibt sie eine Maus und wird kein Keks. Ein Kind des Teufels bleibt ein Kind des Teufels. Ja, man darf das nicht verwechseln. Schön aufpolierte Schönheit, wunderbare Gefühle durch Hormone gesteuert, sind alles Hormone, sind körperliche Ausschüttung von irgendwelchen Substanzen im Körper, die produzieren ein Verliebtheitsgefühl und man meint, das ist geistlich, das ist jetzt vom Herrn. Das darf man nicht verwechseln mit einer echten persönlichen Erfahrung des Herrn. Fleisch bleibt Fleisch. Hier die große Not. Diese Philisterin blieb eine Philisterin. Vers 18. Und die Männer der Stadt sagten zu ihm am siebten Tag, ehe die Sonne unterging, was ist süßer als Honig? Was ist stärker als der Löwe? Und er sagte zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. Na, also freundlich ist er nicht, dass er seine Frau ein Kalb nennt, aber er war sehr zornig. Vers 19. Aber doch hat der Herr das verwendet, um jetzt den Philistern eins auszuwischen, einen kleinen Sieg über die Philister. Der Geist des Herrn geriet über ihn und er ging hinab nach Askalon und er schlug von ihnen 30 Mann und nahm ihre ausgezogenen Gewänder und gab die Wechselkleider denen, die das Rätsel kundgetan hatten. Nun, ein kleiner Sieg gegen die Philister, 30 Mann vom Feind, 30 Feinde. Gott erteilte dem Simson nicht nur eine Lektion, sondern er verwendete sogar hier auch seinen Fehltritt zu einem kleinen Sieg. Der Geist des Herrn hat ihn immer noch gebraucht. Noch war es nicht zu spät für Simson. Noch war der Geist des Herrn da. Sein Zorn entbrannte und er ging hinauf in das Haus seines Vaters. Vers 20, und die Frau Simsons wurde einem seiner Brautbegleiter gegeben, der ihn als Brautführer gedient hatte. Und man hat gedacht, naja, der Simson ist weggegangen, dann können wir die Frau einem Philister geben. Kapitel 15, Vers 1, und es geschah nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, da besuchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein. Er dachte, die ist doch meine Frau, die habe ich geheiratet. Und er sagte, ich will zu meiner Frau ins Gemach gehen, ins Zimmer gehen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht hineinzugehen. Welch eine Ehe ist das? Er hat nicht mal seine Frau besuchen dürfen. Und ihr Vater sagte, ich habe fest angenommen, dass du sie gewiss nur noch hassen würdest. Und so habe ich sie deinem Brautbegleiter gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Der arme Vater denkt, wenn der starke Simson von mir steht, muss ich schnell einen Ausweg suchen. Und er bittet ihm die andere Tochter an. Sie soll dir an ihrer Stelle gehören. Simson sagte zu ihnen, diesmal bin ich schuldlos an den Philistern, wenn ich ihnen Übles tue. Hier handelt Simson nicht im Geist des Herrn, wir lesen hier nichts, der Geist kam über ihn. Was tut er? Vers 4, Simson ging hin und fing 300 Füchse, oder andere Übersetzungen haben Schakale, und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz an Schwanz und tat je eine Fackel in die Mitte zwischen zwei Schwänze und er zündete die Fackeln mit Feuer an und er ließ sie los in das stehende Getreide der Philister und steckte alles in Brand. Vom Gabenhaufen bis zum stehenden Getreide, bis zum Weinberg und zum Olivenberg, ein Riesenbrand entsteht. Alles brennt. Und die Philister sagten, wer hat das getan? Und man sagte, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil er ihm seine Frau weggenommen und sie seinem Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Also dieser Philister und seine Tochter werden hier verbrannt mit Feuer. Das ist die Art der Philister. Jetzt kommt's raus. Das ist die Art, wie die Welt vorgeht. Zerstörung, Hass. Nun verliert Simson seine Frau ganz. Und der Schwiegervater lebt nicht mehr. Simson sagte zu ihnen, wenn ihr es so macht, erst wenn ich mich an euch gerecht habe, erst danach werde ich aufhören. Hat er seine Lektion gelernt? Nichts gelernt. Vers 8, er schlug sie, Schenkel über Hüfte, ein großer Schlag. Er schlägt die Philister, hier lesen wir nichts vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist über ihn kam. Er ging hinab, Vers 8 in der Mitte, und er ging hinab und wohnte in der Felsspalte von Etam. Das war so ein Ort der Raubvögel, ein Felsen, der wie ein Raubvogel aussah. Vers 9, und die Philister zogen herauf und lagerten in Juda und breiteten sich aus in Lechi. Lechi heißt Kinnbacken, das ist ein Ort. Und die Männer von Juda sagten, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Und sie sagten, um Simson zu binden, sind wir heraufgezogen, damit wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda zur Felsspalte von Etam hinab und sagten zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Und warum hast du uns das getan? Jetzt kommen 3000 Israeliten gegen den eigenen Richter. Es ist jetzt nicht mehr so, dass der Richter die Israeliten anführt zum Krieg gegen die Feinde, sondern jetzt kommen die Israeliten als Heer gegen den Simson, gegen den eigenen Richter. Hier ist ein Mann, den hat der Herr gebraucht durch den Geist Gottes, sicher mit vielen, vielen Fehlern, aber immerhin, der Geist Gottes hatte ihn gebraucht. Und jetzt kommen die Gläubigen und wollen ihn fesseln und dem Feind ausliefern. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Merkst du nicht, dass der Feind, das Fleisch, unser König ist? Die Philister stehen ja für das religiöse Fleisch. Weißt du nicht, dass der Feind unser König ist? Lass doch den Feind regieren. Es stört sie, dass hier einer ist, der sich manchmal vom Heiligen Geist leiten lässt und mit dem Heiligen Geist einen großen Sieg davonträgt. Simson, du machst uns viel zu viele Probleme. Bisher war alles friedlich, bis du angefangen hast, Zeugnis zu geben. Merkst du nicht, dass die Philister Könige sind über uns? Da darf man doch nicht rebellieren. Also es dreht sich alles um. Man lässt den Feind die Oberhoheit, man lässt sich vom Feind regieren. Denken wir zurück an den Vers, den ich mehrmals zitiert habe. Römer 8, Vers 12. So sind wir nun Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleische zu leben. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, so werden wir sterben. Dann gehen wir Richtung Tod. Dann begeben wir uns auf eine Bahn Richtung Tod, wenn wir nach dem Fleisch leben. Wenn wir sagen, das Fleisch soll König sein über uns, dann haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Der führt ins Verderben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, dann werdet ihr leben, sagt Paulus. Römer 8, Vers 13. Und das wollen diese Israeliten hier nicht. Nein, sie haben die Königsherrschaft des Feindes über sich akzeptiert. In der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihm gut dünkte. Jeder tat, wie er dachte, dass es gut sei. Keine Prinzipien mehr. Also sie liefern jetzt den Befreier, der sie befreien sollte von den Philistern, den liefern sie jetzt an die Philister aus. Vers 11, und er sagte zu ihnen, wie sie mir getan haben, habe ich ihnen getan. Und sie sagten zu ihm, um dich zu binden sind wir hergekommen, damit wir dich in die Hand der Philister ausliefern. Und Simson sagte zu ihnen, schwört mir, dass ihr nicht über mich herfallen werdet. Sie sagten ihm zu und sagten, nein, sondern nur binden werden wir dich. Und dich in ihre Hand ausliefern. Aber töten werden wir dich gewiss nicht. Und sie banden ihn mit 2 neuen Stricken und sie führten ihn vom Felsen herauf. Jetzt liefern sie also ihren Befreier aus. Vers 14. Und als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Oh, ein großer Sieg. Und dass der Herr das sah, dass die Philister sich freuen über den Simson, da hat der Herr den Simson noch einmal gestärkt. Der Geist des Herrn kam über Simson, hier steht's. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn. Und die Stricke, die an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Fesseln schmolzen weg von seinen Händen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und er schlug damit 1000 Mann. Ein gewaltiger Sieg. Durch den Herrn, durch den Geist des Herrn, über den Feind. 1000 Feinde werden besiegt in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, den Knochen hätte er natürlich nicht nehmen sollen. Er war ein Nazirea, der darf doch gar keine Knochen anrühren. Das ist was Unreines. Nun, aber Simson, der Herr gebraucht es trotzdem. Simson hat viele Fehler gemacht. Der Herr gebraucht es, mit diesem Esels Kinnbacken schlägt er die Philister. Vers 16, mir gefällt dieser Vers. Er wird manchmal ein bisschen falsch übersetzt. Ich finde das sehr, sehr schade. Da steht so, im Hebräischen steht so, hören Sie zu. Und Simson sagte, mit dem Eselskinnbacken, einen Esel, zwei Esel, mit dem Eselskinnbacken erschlug ich 1000 Mann. Das Wort, man könnte auch übersetzen, einen Haufen, zwei Haufen. Aber das Wort für Haufen heißt auch Esel. Und es ist wie wenn der Simson hier sagt, da habe ich einen Eselsknochen und da ein Esel, zwei Esel, drei Esel. Ja, also er macht sich lustig. Aber er siegt in der Kraft des Herrn. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, da warf er den Kinnbacken aus seiner Hand. Und man nannte diesen Ort Ramat Lehi. Nun, Simson ein bisschen übermütig, aber es war ein Sieg des Herrn. Eindeutig. Es war ein Sieg und es war in der Kraft des Geistes des Herrn. Wir sehen hier bei Simson immer so eine Mischung, Fleisch und Geist, fleischliche Dinge, aber auch dann wieder doch vom Geist lässt er sich gebrauchen. Vers 18, der war sehr durstig und er rief zum Herrn und sagte, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben und jetzt soll ich sterben vor Durst und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Irgendwie wird er jetzt plötzlich wieder ganz, ganz schwach und zweiflerisch beginnt da irgendwie Gott Vorwürfe zu machen. Herr, ich sterbe vor Durst und jetzt falle ich. Der ganze Glaube verlässt ihn. Und Gott in seiner großen Güte, schon wieder, Gott ist wieder da und hilft ihm heraus. Das ist das Leben. Oft machen wir einen Sieg im Herrn, wunderbarer Sieg, und dann verlässt uns wieder aller Glaube und wir reden ganz fleischlich und ungläubig. Oh Herr, mir geht so schlecht und am liebsten ich sterbe jetzt. Und wir sind dann ganz wieder, schauen auf uns selber und vergessen die Gnade des Herrn. Das ist die Unlogik des Unglaubens. Aber der Herr in seiner Güte läuft ihm nach und hilft ihm immer wieder. Vers 19, da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, und es kam ein Wasser daraus hervor. Und er trank, und sein Geist kehrte zurück, und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die ist bei Lehi bis auf diesen Tag. Also Gott ist wieder barmherzig, wie wir ihn kennen. Das ist die Art Gottes, seine Barmherzigkeit. Gott wartet nicht, Gott hält seinen Segen und seine Fülle nicht zurück. Wartet nicht, bis wir vollkommen sind. Er sagt nicht, na, ich bin nur mit dir, wenn du vollkommen bist. Das macht Gott nicht. Der nimmt so viele Fehler von uns in Kauf. Das heißt nicht, dass er uns ermutigt zum Sündigen. Aber er ermutigt uns, Buße zu tun. Aber er ermutigt uns, weiter zu kämpfen. Was macht das kleine Kind? Das fällt auf den Boden. Ja, und dann? Bleibt es am Boden liegen? Nein, es steht wieder auf. Und der Papa sagt, komm, steh auf, du kannst weiterlaufen. Ja, und es läuft wieder weiter und fällt wieder hin. Und der Papa ist wieder da und steh wieder auf. Ist nicht so schlimm und es läuft weiter. Und so hilft uns Gott auch immer wieder. Er gibt und gibt und gibt. Er richtet die Unvollkommenen innerlich auf. Das ist die Art Gottes. Es gibt eine übernatürliche Kraft des Geistes Gottes. Man kann sie erfahren. Ja, Vers 20. Und er richtete Israel in den Tagen der Philister, in jenen Tagen der Philister, 20 Jahre. Also Simson hier, ein Richter Israels, der viele Fehler macht, aber hin und wieder kann der Geist ihn doch noch gebrauchen, trotz seiner vielen Fehler. Simson war alles andere als ein Vorbild, alles andere als ein gutes Vorbild für uns. Gott musste ihn immer wieder drannehmen, immer wieder züchtigen, damit er nicht noch weiter in Sünde fällt. Wir werden sehen im nächsten Kapitel, Gott wird ihn so tief züchtigen müssen, noch mehr züchtigen müssen, damit er nicht verloren geht. Das ist in Kapitel 16. Aber bevor wir Kapitel 16 jetzt dann noch lesen, wollen wir hier wieder eine kurze Unterbrechung machen. Wir wollen wenn es recht ist, ein Lied hören und wollen dann auch dazu aufstehen, wenn der Chor aufsteht. Ja, Kapitel 16. Jeder hat seine schwachen Stellen. Jeder Christ hat Stellen, wo er leicht anfechtbar ist. Der eine hat vielleicht ein unbeherrschtes Wesen, da hat er immer wieder Schwierigkeiten oder umherschweifende Augen, böse Lust, Eigensinn, Hochmut, Flirtelei mit der Welt. Der Feind wird immer versuchen, genau an den schwachen Stellen uns zu Fall zu bringen. Er wird genau die Stellen suchen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dieses Kapitel sehr zu Herzen nehmen. Hier waren die Schwachstellen des Simson, seine Augen. Und der Heilige Geist hatte den Simson gewarnt, immer wieder: Verliebe dich nicht in die Welt. Verliebe dich nicht in die Philisterinnen. Das kann man steuern, in wen man sich verliebt, oder? Kann man steuern. Die Amerikaner haben nicht recht und die Engländer, die sagen, man fällt in die Liebe. Das stimmt gar nicht. Also im Englischen heißt es, to fall in love heißt in die Liebe fallen und das heißt sich verlieben. Man fällt nicht in die Liebe. Das stimmt nicht. Man entscheidet sich. Das ist eine Entscheidungssache, da fällt man nicht einfach rein, da stolpert man nicht einfach rein. Man kann sich entscheiden, was man lieben wird und was man nicht lieben wird. Und man schließt von vornherein aus, die Welt darf ich nicht lieben. Wir haben schon das mehrmals betont. Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. 1. Johannes 3, Vers 13. Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Und vorher sagt der Johannes, liebt nicht die Welt. Man soll nicht etwas lieben, was einen hasst. Das ist äußerst gefährlich. Es sich verlieben in jemanden, der einen hasst. Der Heilige Geist hat den Simson gewarnt. Gott hatte den Simson befreit aus den Folgen des Fehlers mit der ersten Philisterin, mit der er sich verheiratet hatte. Aber wie geht die Geschichte weiter? Lernt Simson seine Lektionen? In Kapitel 16 wiederholt sich, was wir in Kapitel 14 gelesen haben, aber mit einem gravierenden Unterschied. Simson wird diesmal nicht befreit. Jedenfalls vorerst nicht. Er hat seine Lektion nicht gelernt. Er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Lesen wir Vers 1. Simson ging nach Gaza. Das ist eine Philisterstadt. Simson ging nach Gaza. Und er sah dort, schon wieder die Augen, er sah dort eine Frau, eine Hure, also eine Unzüchtige. Und er ging zu ihr ein. Wiederum eine Falle, hier Unzucht. Simson fällt in die Sünden, von denen er eigentlich Israel befreien sollte. Diesmal lesen wir nicht, der Heilige Geist kam über ihn. Vers 2. Unter den Gazitern sprach sich's herum, Simson ist hierher gekommen, und sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht im Stadttor auf, und sie verhielten sich die ganze Nacht still bis zum Morgenlicht, dann bringen wir ihn um. Und Simson lag bis zur Hälfte der Nacht, und zur Hälfte der Nacht stand er auf und ergriff die Türflügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt dem Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern und trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron zuliegt. Mit seiner übernatürlichen Begabung reißt er das Stadttor raus und trägt es auf den Hügel. Seine Begabung ist noch da. Wir lesen aber nicht, dass es gebraucht wird in der Kraft des Heiligen Geistes. Er gebraucht seine Begabung nicht unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir haben schon gesagt, man kann sehr, sehr begabt sein und kann gerade die Begabung gebrauchen ohne den Heiligen Geist. Das ist leider so. Viele begabte Lehrer haben ihre Begabung gebraucht, um eine Irrlehre zu lehren. Und nicht nur bei Lehrern ist es so, bei anderen Begabungen auch. Die Tatsache, dass jemand eine Gnadengabe hat, garantiert gar nicht, dass er jedes Mal, wenn er die Gnadengabe betätigt, dass er da vom Heiligen Geist geführt ist. Gnadengabe heißt ja nichts anderes, dass jemand etwas gut kann auf einem gewissen Gebiet. Und wenn man etwas gut kann, heißt das noch nicht, dass es geführt ist vom Heiligen Geist. Das muss auch, da muss der Herr uns recht führen zum rechten Zeitpunkt. Und dann muss es in der Kraft des Geistes geschehen und nicht in unserer Kraft und nicht in Eigenregie, dass wir selber Herr sind. Noch einmal gestattet ihm der gnädige Gott, dass er dieser Falle der Philister entgeht. Sie können ihn nicht fangen. Gott ist nochmal da und hilft ihm. Er kommt nicht in die Gefangenschaft der Philister. Aber anstatt, dass er Buße tut und dem Herrn dankt für die Befreiung, dass der Herr ihm nochmal Kraft gegeben hat, dass er da rausgehen konnte, dass er entweichen konnte, anstattdessen geht er zum dritten Mal in die Falle. Ab Vers 4 lesen wir davon. Und jetzt ist es das letzte Mal. Simson hätte wählen können. Er hätte wählen können, welches Leben er leben möchte. Geleitet vom Geist oder geleitet vom Fleisch? In der Bibel steht einmal in Galater Kapitel 6, Vers 7, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird der Mensch ernten. Wer auf das Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Es hängt von uns ab. Verlassen wir uns auf das Fleisch, gehen wir den Weg des Fleisches, dann werden wir auch das vom Fleisch entsprechende Konsequenzen ernten. Wir müssen wählen, jeden Tag. Wir müssen jeden Tag wählen. Jeden Tag, sagt der Herr, du kannst dich entscheiden. Willst du in der Kraft des Geistes oder in der Kraft des Fleisches leben heute? Oder die nächste Stunde? Oder die nächste Minute? Es liegt an mir, es liegt an dir, wie eng deine Beziehung zum Herrn ist. Welches Leben du führen wirst. Lesen wir den Text, Vers 4. Und es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek, das ist das Traubental. Ihr Name war Delila. Sehr interessant, dieser Name heißt die mit Verlangen Schmachtende, die die Verlangen hat. Schon wieder verliebt in eine, die ein Verlangen hat. Und die Fürsten der Philister gingen zu ihr hinauf und sagten zu ihr, berede ihn und sieh, worin seine große Stärke besteht und wodurch wir ihn überwältigen können, damit wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Und wir geben dir ein jeder 1100 Schekel Silber. Und die Delile sagte zu Simson, tu mir bitte kund, worin deine große Stärke besteht und womit du gebunden werden kannst, dass man dich bezwingen könnte. Ja, die Delila liebte auch, aber nicht den Simson, sondern das Geld. 1100 Schekel Silber. Ein Schekel, wenn ich mich recht erinnere, sind 11 Gramm. Also mal 1000 sind 11 Kilogramm Silber. Wow. Das Gold, das Silber, nicht Gold. Beim Gideon war es das Gold, hier ist es das Silber. Ja. Sie wollen unbedingt das Geheimnis seiner Übernatürlichkeit wissen. Warum ist er so stark? Die haben etwas erlebt von der übernatürlichen Kraft Gottes. Und sie wollen wissen, woher hat er das? Aber nicht, um es nachzuahmen, nicht, um es auch zu bekommen für sich, sondern um es zu zerstören. Damit sie ihn beherrschen können. Simson sagte zu ihr, würde man mich mit 7 frischen Sehnen binden, die nicht ausgetrocknet sind, dann würde ich schwach werden und wie jeder andere Mensch sein. Und die Fürsten der Philister brachten 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf und sie band ihn damit. Aber die Auflauernden saßen bei ihr in der Kammer, versteckt also, und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Da zerriss er die Sehnen, wie man einen Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer riecht, und seine Kraft wurde nicht erkannt. Zum Glück sind die Philister noch im Versteck geblieben, sonst hätte er sie auch noch zusammengeschlagen. Aber die haben sich versteckt und haben gesehen, das hat nichts geholfen. Seine Kraft, das Geheimnis seiner Kraft, ist man immer noch nicht gekommen. Vers 10, und Delila sagte zu Simson, siehe, du hast mich getäuscht, du hast Lügen zu mir geredet. Nun tue mir bitte kund, womit du gebunden werden kannst. Und Simson merkt immer noch nicht, dass sie ihn einfach betrügt. Simson merkt immer noch nicht, dass sie ihn gar nicht liebt. Sie ist eine Philisterin und sie bleibt eine Philisterin. Trotz ihrer Beteuerungen, oh, ich hab dich doch so gern. Und er sagte zu ihr, würde man mich ganz fest binden mit neuen Stricken, mit denen keine Arbeit geschehen ist, so würde ich schwach werden und würde sein wie jeder andere Mensch. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Es saßen aber die Auflauerer in der Kammer und er riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Und Delila sagte zu Simson, bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Tu mir kund, womit du gebunden werden kannst. Und er sagte zu ihr, wenn du die 7 Haarflechten meines Kopfes mit den Kettfedern am Webstuhl verweben würdest, das ist der nächste Versuch. Vers 14, und sie heftete sie mit dem Pflock und sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Da erwachte er von seinem Schlaf und riss den Weberpflock und die Kettfäden heraus. Und sie sagte zu ihm, wie kannst du sagen, ich hab dich lieb und dein Herz ist doch nicht mit mir? Nun hast du mich 3-mal getäuscht und mir nicht kundgetan, worin deine große Kraft besteht. Also sie wirft ihm vor, du belügst mich nur und du trickst mich aus. In Wirklichkeit tut sie dasselbe mit ihm, oder? Sie hat ja die Philister schon vorbereitet. Und es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten drängte und ihn plagte, da zog sich seine Seele zusammen. Also da wurde er innerlich weich und weicher und zum Sterben, heißt es hier. Da zog sich seine Seele zusammen, wie zum Sterben innerlich. Es wurde ihm Sterbenselend zumute. So macht sie ihn matt, innerlich matt. Sie drängt ihn. Ach, wie ganz anders war die Frau von Othniel. Die hat ihm auch gedrängt, aber ganz anders. Gedrängt, dass er ein größeres Erbteil sich erbitten möge vom Herrn, von ihrem Vater. Aber bei Simson war alles anders. Die Delila drängt ihn und drängt ihn. Was für eine Frau möchtest du? Wir dürfen uns hier fragen. Es sind ja einige ledige Leute unter uns. Welchen Mann möchtest du? Welche Frau möchtest du? Eine, die dich aktiv macht für den Herrn? Oder eine, die dich matt macht in Bezug auf den Herrn? Es gibt Leute, die haben einen Bremsschuh zu Hause. Der bremst sie, sodass man dem Herrn nicht dienen kann. Heute darfst du wählen. Simson hat die falsche Wahl getroffen. Vers 17, und er tat ihr sein ganzes Herz kund. Vers 17. Jetzt merkt sie, jetzt hat er wirklich die Wahrheit gesagt. Er tat ihr sein ganzes Herz kund. Er sagte zu ihr, kein Schermesser ist auf mein Haupt gekommen. Denn ein Nasiräer, also ein Geweihter Gottes, bin ich von Mutterleibe an. Wenn ich geschoren würde, würde meine Kraft von mir weichen und ich würde schwach werden, würde sein wie jeder Mensch. Ja, wie kann man nur so töricht sein? Dreimal hat sie ihn betrogen und er weiß es, dass sie ihn betrogen hat und dennoch, er geht wieder auf sie ein und jetzt sagt er ihr alles. Verliebte handeln sehr töricht. Manchmal geht es uns auch so, dass wir Dinge tun in unserem Leben, die wir bitter bereuen. Es gibt einige Dinge in meinem Leben, wo ich sage, Mensch, ich hätte das nie tun sollen. Nie. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Oh, wie töricht handelt man oft. Und hier ist der törichte Simson innerlich schwach, wird so schwach, weil eine Frau ihn beweint und bedrängt. Achten wir drauf. Die Tränen einer Frau können einem alle Prinzipien vergessen lassen. Prinzipien der Bibel. Er lässt alles fahren. Vers 18, als Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz kundgetan hatte, da sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister, kommt diesmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz kundgetan. Sie weiß es, jetzt hat er wirklich die Wahrheit gesagt. Und die Fürsten der Philister kamen zu ihr hinauf und in ihrer Hand brachten sie das Geld mit. Das ist das, was die Philisterin liebte, das Geld. Vers 19, und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen und rief einen Mann und ließ die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren. Und sie fing an, ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Sie sagte, Philister über dir, Simson. Da erwachte er von seinem Schlaf und dachte, ich werde davonkommen, wie es jedes Mal vorher auch war. Und ich werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Ja, so weit kommt es. Man merkt gar nicht, wie weit man sich vom Herrn wegbewegt hat und dass der Herr nicht mehr mit uns ist. Er merkt gar nicht, dass der Herr nicht mehr mit ihm ist. Das Haar war das Symbol seiner Weihe an Gott. Er sollte unberührt bleiben. Und jetzt wurde er berührt, kam das Messer auf seinen Kopf. Und als das äußere Zeichen seiner Unberührtheit verschwunden war, verschwand auch die Kraft. Gott hat sich zurückgezogen. Simson, wenn du so weit gehst, dann ziehe ich mich zurück. Für so einen Menschen haben die Philister nur Spott und Hohn übrig. Ein ausgelöschter Vulkan. Da liegt er. Ein Gläubiger, der sich so weit in der Welt eingelassen hat, da hat die Welt nur Spott und Hohn übrig. Manche meinen, man müsse mit der Welt Freundschaft schließen, um die Welt zu gewinnen. Und die Welt lacht nur, die spottet nur. Was? Ihr wollt Christen sein? Und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus. Ja, er war geistlich blind gewesen, jetzt ist er auch körperlich blind. Er hat gemeint, der Herr wird ihm auf seinen sündigen Wegen immer beistehen, wird immer dabei sein. Und seine physischen Augen wurden ihm zum Fallstrick. Er hat immer mit den Augen hat er geschaut zu den Philisterinnen. Und was sagt der Herr Jesus, wenn uns unsere Augen Anlass zum Sündigen werden? Was sollen wir mit den Augen machen? Ja, wirf sie weg von dir. Wenn das Auge dich stört, wirf es weg von dir. Das heißt nichts anderes, als das ist so eine Sprache. Das heißt, sei radikal und schneide jede Gelegenheit zur Sünde ab. Nun, das tut hier der Herr für den Simson. Der Herr ist so gnädig und gütig mit Simson. Er sagt, weißt du, Simson, ich nehme dir jetzt die Augen weg. Das ist gut für dich. Die Züchtigung Gottes geschieht immer aus Liebe, mit dem Ziel, dass man wieder hergestellt wird. Vers 21, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis mahlen. Ja, kommt Gott zum Ziel mit Simson? Kann er überhaupt zum Ziel kommen? Wird er bereit, sein Buße zu tun? Gottlob war Simson bereit. Es gibt noch eine Chance. Und Simson geht in sich. Die Züchtigung des Herrn greift. Leider greift sie nicht bei jedem. Aber bei Simson griff sie. Das heißt, die Züchtigung erreichte ihr Ziel. Das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, sobald es geschoren war. Und die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihrem Gott Dagon ein großes Schlachtopfer zu opfern. Könnt ihr euch erinnern, wer der Dagon war? Wisst ihr noch, Kinder? Wer war der Dagon? Ja? Der Götze von den Philistern, da schaut er aus wie ein, ja, du, grün, Fisch, wie ein Fisch. Oh, jetzt feiern wir den Fisch, haben die Philister gesagt. Jetzt feiern wir den Fisch, um ihren Gott Dagon ein großes Schlachtopfer zu opfern, um ein Freudenfest zu feiern, denn sie sagten, unser Gott, also unser Fischgott, hat unseren Simson, unseren Feind in unsere Hand gegeben. Als der Herr das hörte, sagte er sich, na wartet. Nun, hat unseren Feind in der Hand, Vers 24, und als das Volk ihn sah, priesen sie ihren Gott, also ihren Fischgott, denn sie sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, den, der unser Land verheerte und den, der unsere Erschlagenen so zahlreich machte. Also, hier ist der Simson, gefesselt im Gefängnis der Philister, dort im Verlies, ein Ausstellungsstück für die Philister, ein Reklameexemplar, für die höhere Macht ihres Götzen, Dagon. Seht, was unser Götze Dagon alles kann. Unser Götze Dagon ist viel stärker als Jahwe, der Gott Israels. Wie traurig. Früher war dieser Simson ein mächtiger Streiter des Herrn, aber leider hier der einzige Richter Israel, der sein Volk nicht befreien konnte von den Feinden. Und jetzt wird er selber ein Gefangener des Feindes. Welch eine Schande. Er wird ein Symbol für die heidnische Macht, die größer ist, die größer sein möchte als der Schöpfer. Sie sagen, sie seien größer als der Schöpfer des Universums. Das ist eine Schande, wenn Gottes Volk, wenn wegen der Sünden des Gottesvolkes der Name Gottes gelästert wird. In Römer 2 lesen wir, dass wegen der Juden im Alten Testament, wegen ihrer Sünden, wurde der Name Gottes gelästert unter den Heiden. Römer 2, Vers 24. Hier haben wir eine wichtige Lektion zu lernen. Solange wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben haben und in unserer Gemeinde, dann sind wir höher als alles in der Welt. Aber wenn wir fleischlich handeln, dann sind wir erbärmlich gegenüber die Kraft der Welt, die fleischliche Kraft der Welt und die fleischliche Weisheit der Welt. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir sollen unsere Kraft, die wir in Gott haben, nutzen. Vers 25, und es geschah, als ihr Herz guter Dinge war. Da sagten sie, ruf den Simson, dass er vor uns tanze und uns belustige. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er tanzte vor ihnen und belustigte sie. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Wie traurig ist die Sache, wenn man das so liest, wie traurig. Da sind ist der Gläubige und macht Späße vor der Welt. damit die Welt, damit der Welt das Leben lustiger wird. Es gibt heute sogar Gläubige, die sagen, ah ja, man muss sich unterhalten. Man muss die Welt ein bisschen ködern mit Unterhaltungsgottesdiensten und mit Filmen und christlichen Rockkonzerten und alles Mögliche. Man muss die Welt ködern mit weltlichen Dingen. Die Welt spottet nur über sowas. Simson sagte zu dem Knaben, der ihn bei der Hand hielt, lass mich, damit ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht, und mich dagegen lehne. Das Haus war aber voll von Männern und Frauen, und alle Fürsten der Philister waren dort, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Ja, es ist ja lustig, oder, wenn da ein Blinder herumtastet und man lockt ihn irgendwie, da bin ich Simson, da bin ich Simson, und er muss da herum. Die haben sich lustig gemacht und gespottet über den Simson. Und Simson rief zum Herrn und sagte, Herr, Jahwe, bitte, gedenke meiner und stärke mich bitte nur diesmal, o Gott, damit ich an den Philistern eine einmalige Rache nehme für meine beiden Augen. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten, die andere mit seiner linken, und er stämte sich dagegen. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugt sich stark und reißt. Jetzt lernt Simson etwas. Was hat er hier gelernt? Er lernt zu sterben. Er lernt zu sterben. Er sagt, Herr, ich bin bereit zu sterben. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. Nun zerbricht die Weisheit der Philister im Kopf der Philister. Alles stürzt zusammen. Ihre Macht wird zerrieben, ihre fleischliche Macht. Und die Toten, heißt es hier, die Toten, die er in seinem Tod tötete, waren mehr als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Ja, in seinem Sterben hat er einen großen Sieg errungen. Einen großen Sieg über die Philister. Und das war aus Glauben geschehen, weil er dem Herrn vertraut hatte. Hat Buße getan, hat dem Herrn vertraut. Und Gott hat sich das notiert. Das kommt ins Buch der Glaubenshelden in Hebräer 11. Das kommt ins Buch Simson, ein Glaubensheld. Hat den Philistern doch noch einen mächtigen Sieg über die Philister erreichen können. Warum? Weil er bereit war zu sterben. Früher wollte er immer Lust haben und wollte leben und wollte alles möglich für sich haben. Jetzt lernt er abzusterben dem eigenen Ich. Dieses Prinzip gilt immer. Das gilt auch im Neuen Testament. Wir müssen lernen zu sterben, absterben dem eigenen Ich. Sterben werden wir eines Tages alle, physisch. Aber bevor wir physisch sterben, müssen wir ganz oft unser eigenen Ich, unserem eigenen Wunschdenken absterben. Das heißt Nein sagen dem eigenen Ego. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wer sein Ich-Leben in dieser Welt verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Der wird Frucht bringen für die Ewigkeit. Das, was damit gemeint ist, ist, dass wir immer wieder lernen, Nein zu sagen, zu uns selber und sagen, nein, Herr, nicht ich, sondern du. Lasst nicht die Sünde herrschen in eurem sterblichen Leibe, um ihm Frucht zu bringen, sondern lasst den Herrn regieren. Stellt eure Glieder dem Herrn zur Verfügung, nicht als Waffen stellt eure Glieder nicht der Ungerechtigkeit zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt eure Glieder Gott zur Verfügung, als solche, die aus dem Toten lebendig geworden sind in Christus Jesus. Römer 6, Vers 13. Vers 31, und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und hoben ihn auf, und sie gingen hinauf und begruben ihn zwischen Zorha und Eshtaol im Grabe Manoas, seines Vaters. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Ja, Simson ist jetzt zu Hause. Wir sind noch nicht zu Hause. Möge Gott uns persönlich in unseren Gemeinden die lebendige Gegenwart und Macht seines Geistes erhalten. Möge Gott es erhalten, dass wir aus seiner übernatürlichen Kraft handeln, dass wir aus dem Gebet heraus handeln, dass wir lernen, mit Gott, mit der übernatürlichen Kraft Gottes zu rechnen in unserem Leben, damit der Herr Großes tun in unserem Leben. Nicht wir werden es tun. Wir werden staunen, was der Herr tut. Wir werden stille stehen, aber der Herr wird das Eigentliche tun. Wie bei Gideon. Die haben gestanden, zugeschaut, was der Herr getan hat. Jeder von uns hat seine schwache Stelle oder vielleicht mehrere schwache Stellen. Der Feind wird versuchen, genau da dich zu Fall zu bringen. Deshalb wollen wir aufpassen. Deshalb wollen wir uns ins Gebet flüchten und sagen, Herr, bewahre mich, halte mich eng an dir. Und dann wird der Herr einen großen Sieg schenken. Ich möchte Sie wirklich innerlich, herzlichst ermutigen. Mögen wir beten füreinander. Ich bin auch dankbar, wenn Sie für mich beten. Wir sind alle sehr, sehr anfällig für das Wirken des Feindes. Wenn wir nicht aufpassen, unser Fleisch stirbt nicht mit der Wiedergeburt. Das Fleisch tragen wir mit uns herum. Das heißt, wir haben immer in uns noch die Tendenz zu sündigen. Wir haben immer noch den Drang, irgendetwas in uns drängt immer wieder noch zum Sündigen hin. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, wir haben aber die Kraft des Geistes in uns. Und die Kraft des Geistes ist stärker. Die Kraft des Geistes will uns von Sieg zu Sieg führen. Aber da braucht es die entsprechende Haltung des Vertrauens auf den Herrn. Wandelt im Geist und er wird die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Der Herr möge Sie segnen. Ich habe mich gefreut, hier zu sein und möge weiterhin sein Werk tun zu seiner Ehre. Damit möchte ich schließen. Wir wollen auch jetzt eine Zeit des Gebetes wieder nehmen und ich werde den Schluss machen. Stehen wir dazu auf zum Gebet.
Erlösung ist die Kraft des Blutes für